Die einen werden einer leichten Rechenschaft unterzogen und die anderen werden einer schweren Rechenschaft unterzogen. Aber beide werden zu einer Abrechnung aufgerufen. Deswegen, als Aisha radiallahu ta'ala anha das hörte, war das für sie sofort ein Konflikt, weil sie glaubte an die offensichtliche Bedeutung der Ayat und so musste auch grundsätzlich mit solchen Sachen umgehen. Sie sagte, daraufhin sagte ich zu ihm, أَوَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ, sagt denn Allah der Erhabene nicht folgendes, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Sie hat diese Ayah erwähnt im Koran. Also es würde sie sagen, oh Gesandter Allah, das was du sagst, widerspricht das nicht dem, was Allah im Koran sagt? Du sagst, jeder, der zur Rechenschaft gezogen wird, wird gequält werden, wird bestraft werden. Allah Azza wa Jalla im Koran sagt aber was anderes. Er sagt, es gibt eine leichte Abrechnung. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika al-ard, walakin man nuqisha al-hisab yahlak. Diese Überlieferung ist in Sahih Bukhari, in Sahih Muslim überliefert worden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es geht hier, das heißt in der Ayah, diese siebte und achte Ayah, über die wir gerade reden, es geht hierbei darum, dass dem Diener die Taten vorgelegt werden. Es geht in dieser Ayah nur darum, dass dem Diener die Taten vorgelegt werden. Wer aber, mit wem aber diskutiert wird, der wird zugrunde gehen. Was heißt, zu diskutiert wird mit ihm? Das heißt, es geht darum, dass manche Menschen, und das sind offensichtlich die Mehrheit der Menschen, sie werden, liebe Geschwister, aufs Gründlichste zur Rechenschaft gezogen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Fälle. Die einen werden aufs Gründlichste zur Rechenschaft gezogen und mit den anderen wird leicht abgerechnet. Schauen wir uns erstmal die erste Gruppe an, von der wir Allah bitten, dass er uns von ihnen sehr weit entfernt. Das sind diejenigen, die aufs Gründlichste zur Rechenschaft gezogen werden. Der Prophet beschrieb das als Nuqish, das heißt, sie werden wirklich mit ihnen wird diskutiert, hart diskutiert. Warum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, warum geht diese Person zugrunde? Weil wenn du jede Sünde anschaust, die der Mensch gemacht hat, und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, dann werden deine Taten niemals dafür ausreichen. Niemals. Denn wir glauben steif und fest, dass wir sowieso niemals ins Paradies eintreten können, aufgrund der Taten, die wir begangen haben. Geht gar nicht. Und wir alle kennen das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einen Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala hunderte von Jahren lang angebetet hat und Allah gedient hat. Und am Tag der Auferstehung wird zu ihm gesagt, tritt ein in mein Paradies durch meine Barmherzigkeit. Dann sagt er, nein, wieso durch deine Barmherzigkeit? Ich will durch meine Taten. Ich habe dich so viel gedient, ich habe so viel gebetet, so viel gefastet, so sinngemäß, yani, so viel Ibadah gemacht, wieso durch deine Barmherzigkeit? Ich habe doch die Taten vollzogen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, okay, kein Problem. Dann wiegen wir ab. Wir setzen seine gesamten guten Taten, die er gemacht hat, in die eine Waagschale. In die andere Waagschale legen wir nur eine Ni'ma, ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, dass er sehen kann, sein Augenlicht. Und wir schauen, was mehr wiegt. Und diese Waagschalen am Tag der Auferstehung, sie wiegen gerecht. Und diese eine Ni'ma wog schwerer als alle seine Taten, die er hunderte von Jahren lang gemacht hat. Und um das zu verstehen, liebe Geschwister, kann man aus verschiedener Art erklären. Erstens einmal, die Ni'ma, die Allah Azza wa Jalla gegeben hat, die hast du nicht verdient. Die hast du dir nicht erarbeitet. Du hast nichts dafür getan, damit du das bekommst. Nichts. Was hast du denn gemacht? Du wurdest doch geformt im Bauch deiner Mutter, als du ein Embryo warst. Was hast du dafür geleistet? Gar nichts. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das für nichts gegeben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, alle Taten, die du gemacht hast im Laufe deines Lebens, Sie hängen doch sowieso davon ab, wie viel Ni'ma Allah dir gegeben hat. Wollen wir uns selbst betrügen? Wenn unser einer krank ist, macht er dann so viel Ibadah noch, wie als er gesund war? Die Leute, die viele freiwillige Gebete verrichten, die Sunna-Gebete, wenn die mal schwer krank sind, das Erste, was man in der Regel weglässt und auch legitimerweise weglässt, nichts Verbotenes, man lässt sie weg, die freiwilligen Gebete. Weil auch der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn man krank ist, dann wird einem sowieso die Tat gut geschrieben, als wäre man gesund gewesen. Das heißt, die regelmäßigen Gebete, die du gemacht hast, die werden dir geschrieben, als hättest du sie gemacht, obwohl du krank warst und sie nicht gemacht hast. Das heißt also, der Mensch, wenn er, sobald er krank wird, sobald er ein Problem sogar noch hat, sobald er eine Sorge hat, kann nicht mehr Koran lesen, kann nicht mehr Koran wiederholen, kann nicht mehr nachts schlafen, hat Probleme in seinem Gebet, ist nicht mehr demütig in seinem Gebet. Das alles nur, weil Allah dir eine Ni'ma weggenommen hat, dass du keine Sorgen hast. Gibt er dir Sorgen, du kannst vieles von dem gar nicht mehr machen. Und die meisten Menschen, mit denen du redest, ach, komm doch in die Moschee, bete doch, mach doch das. Seine Ausreden sind immer diese. Ich habe keine Zeit. Ich habe andere Probleme. Ich habe weiß nicht was. Er hat genug Ausreden. Weil Allah ihm diese eine Ni'ma nicht gegeben hat. Und deswegen, liebe Geschwister, darf der Mensch niemals stolz sein auf das, was er getan hat, in dem Sinne, dass er denkt, dass es seine eigene Leistung ist und er vergisst Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Deswegen, wer aufs Gründlichste zur Rechenschaft gezogen wird, nach dem Motto, ich habe dir eine Gunst erwiesen, wo ist deine Gegenleistung für diese eine Ni'ma? Nächste Ni'ma, nächste Ni'ma, nächste Ni'ma. Du sollst für jede Ni'ma eine Gegenleistung erbringen. Willst du das machen? Allah sagte, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Das heißt, wenn ihr die Gunsterweisung Allahs zählen wolltet, ihr könnt sie niemals erfassen. Aber deine Taten kann man erfassen. Weil die werden aufgeschrieben für deinen Engel. 5 Gebete pro Tag, so und so viel Hasanat liest du durch den Koran. Das kann man alles erfassen. Aber die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, du willst erfassen. Kannst du nicht. Weil jeden Augenblick, den du gerade erlebst, wo du hören kannst, sehen kannst, keine Schmerzen hast, gesund bist und weiß nicht, was Zeit hast, diese Augenblicke alle, wie willst du das erfassen? In Hasanat, das geht nicht. Das ist zu viel. Und deswegen, wer aufs Gründlichste zur Rechenschaft gezogen wird, wal'iyadhu billah, der geht zugrunde. Weil er kann niemals diese Gunsterweisung Allahs aufwiegen mit irgendwelchen guten Taten, gemacht, geschweige von seinen schlechten Taten, die er gemacht hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, in dieser Aya, was nun jemanden angeht, dem sein Buch in die rechte Hand gegeben wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Was ist die leichte Abrechnung? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es hierbei um das Vorlegen der Taten geht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, was du an welchem Tag an Sünden gemacht hast. Und der gläubige Mensch soll das anerkennen. Der gläubige Mensch soll sich vor seinem Herrn subhanahu wa ta'ala klein machen, erniedrigen. Er soll nicht überheblich sein. Er soll sagen, ja, ich habe das gemacht. Er soll das nicht leugnen, wie der andere, der leugnet, dann wird sein Mund versiegelt und dann werden seine Körperteile bezeugen. Er soll zugeben, was gibt es noch zu verbergen? Du stehst am Herrn der Welten. Es gibt nichts mehr zu verbergen. Und deswegen, liebe Geschwister, hierbei geht es bei der leichten Abrechnung, geht es um das Bekennen der Sünden, wie wir erwähnt haben, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim, sagte der Prophet alaihi salatu wasalam, dass Allah azza wa jal dem gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung sagen wird, erinnerst du dich noch an die Sünde so und so? Und erinnerst du dich noch an die Sünde so und so? Oder bekennst du dich zu der Sünde so und so? Bekennst du dich, bekennen heißt, gibst du zu, dass du das und das gemacht hast an dem Tag so und so? Gibst du zu, dass also meine Engel aufgeschrieben haben die Wahrheit und dass sie dir nicht ungerecht getan haben? Und der Diener wird sagen, ja. Und wenn er dann alle seine Sünden zugegeben hat und sich zu ihnen bekannt hat, denkt er, dass er zugrunde gehen wird aufgrund dieser Sünden. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, Satartuha alayka fid dunya, fa'an wa ana aghfiruha laka al-yawm. Was sinngemäß heißt, in diesem Leben, im Jenseits, im Diesseits, hatte ich dir diese Sünden alle verdeckt. Ich hatte dich also nicht bloßgestellt. Und auch heute werde ich dir diese Sünden alle verzeihen. Und das ist es, was gemeint ist mit einer leichten Abrechnung. Und das ist leicht, wie gesagt, relativ. Aber wenn der Mensch vor seinem Herrn steht, subhanahu wa ta'ala, und davon auch noch überzeugt ist, dass er zugrunde geht, möge Allah uns davon bewahren. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala zu den Menschen machen, die nicht einer Abrechnung unterzogen werden und die ins Paradies eingehen dürfen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, ohne bestraft zu werden. Allahumma amin. Allahs Barmherzigkeit ist groß. Und der Mensch soll immer seine Hoffnung nicht aufgeben. Der Mensch soll immer Hoffnung haben, dass er die höchsten Stufen erreichen wird. Denn es gibt, genauso wie es solche Berichte gibt, die einem Angst machen, es gibt aber auch Berichte, die Allah subhanahu wa ta'ala oder die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wodurch unsere Hoffnung steigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-mar'u ma'a man ahab. Das heißt, der Mensch wird am Tag der Auferstehung mit denjenigen zusammen sein, die er liebt. Und deswegen sollst du nichts anderes machen, als glauben, rechtschaffene Werke tun, möglichst versuchen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachzueifern, und Allah, wenn er will, subhanahu wa ta'ala, er wird dich in ihre Stufe erhöhen. Denn er sagte sogar über anderes, er sagte, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, dass wenn ein Mensch am Tag der Auferstehung seine Familie, in seiner Familie gibt es, er hat zum Beispiel Nachkommenschaft, Kinder, die sind nicht so gut wie er. Das heißt, er ist irgendwo ganz oben und seine Nachkommenschaft, die sind auch im Paradies, aber die sind auf einer niedrigeren Stufe. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Kinder erhöhen auf die Stufe ihres Vaters. Für was? Für nichts. Einfach aus Barmherzigkeit von ihm subhanahu wa ta'ala. Sie haben nichts dafür getan. Nur weil sie seine Kinder sind. Das war's. Wenn das gilt zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, dann erst recht, wenn man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nacheifert. Und man kann sowieso nur so viel tun, wie man kann, weil der Prophet ist unser Vorbild. Du kannst nicht machen wie er. Du kannst nicht. Und trotzdem werden Menschen mit ihm zusammen sein, aufgrund der Liebe, die sie zu ihm haben, die sich natürlich in Wort und Tat zeigt. In einer weiteren Überlieferung sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hat sagen hören, Allahumma hasibni hisaban yasira. O Allah, lass mich oder unterziehe mich, ich bitte dich um eine leichte Abrechnung. Die sagte, als er dann fertig war mit seinem Gebet, sprach ich zu ihm, O Prophet Allahs, was ist eine leichte Abrechnung? Er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala oder dass der Mensch in sein Buch der Taten schaut, an yanzura fi kitabin aw fi kitabihi fayatajawaz anhu, dass Allah subhanahu wa ta'ala oder dass der Mensch in sein Buch der Taten reinschaut, dass er bekennt die Sünden, die er gemacht hat, und daraufhin wird ihm das vergeben. In der darauf folgenden Aya heißt es, und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren. Seine Angehörigen, Al-Ahl, bezieht sich allgemein auf diejenigen, mit denen er im Paradies zusammen sein wird. Dazu gehört seine Familie, dazu gehört also seine Familie, die auch Gläubige waren, wie er gläubig war, dazu gehören seine Kinder, dazu gehören seine Ehefrau, dazu gehören Al-Hur Al-Ain, die Paradiesfrauen und alle, die Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen als seine Familie in diesem Paradiesgarten vorbereitet hat und die ihm vielleicht vorausgegangen sind. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, der wird nach Vernichtung rufen und der Feuerglut ausgesetzt sein. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Wal'iyadhu billah, in diesen Ayat geht es um den ungläubigen Menschen, der nicht an den Tag der Auferstehung geglaubt hat. Der Kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, wird ihm sein Buch hinter seinem Rücken geben, und gemeint ist, dass er in die linke Hand gegeben wird, aber die linke Hand wird hinter seinem Rücken sein, und er wird sie dort, das Buch wird er dort in Empfang nehmen, als Art Schande für ihn und als Erniedrigung für ihn, und man gibt es ihm nicht einmal von Angesicht zu Angesicht. Und er wird nach Vernichtung rufen, das heißt, er wird sagen, oh, wäre ich doch vernichtet. Das heißt, er wird sich wünschen, dass er genauso wie die Tiere ist, denn die Tiere, sie werden irgendwann mal zu Staub gemacht werden. Kunu turaban, sie werden zu Staub gemacht werden, nachdem unter ihnen auch abgerechnet wird. Und der Kafir wird auch sagen, ja laytani kuntu turaba, wie es in der letzten Ayah von Surat An-Naba heißt. Das heißt, der Mensch wird sich wünschen, wenn er das sieht, was ihm bevorsteht, denn das ist ja alles noch bevor die Hölle beginnt, mit Allah uns davor bewahren, er wird sich wünschen, dass sein Ende, dass auch für ihn das Ganze endet. Und er wird der Feuerglut ausgesetzt sein. Und er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Das ist die Begründung. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Gemeint ist in diesem Leben. In diesem Leben war er froh im Sinne von, er hatte keine Angst vor dem Tag der Auferstehung. Er hatte ja nicht dran geglaubt. Er hatte keine Angst vor Allah. Er hatte keine Angst vor der Hölle. Und deswegen hat er gemacht, was er will. Er hat Sünden begangen ohne Maß. Er hat keine rechtschaffenen Taten vorausgeschickt. Er war glücklich in diesem Leben in dem Sinne, dass er sich keine Sorgen gemacht hat um das Jenseits. Deswegen sagte er, er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde, gemeint ist, zum Leben nach dem Tod. Deshalb hat er sein Übles begangen und nichts Gutes vorausgeschickt, mit Allah uns davor bewahren. Ja doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. Ja doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht diesem Menschen, der glaubt, dass er nicht zu ihm zurückkehren wird. Doch, er wird zu ihm zurückkehren. Und was ist das Argument dieses ungläubigen Menschen zu sagen, dass er nicht zurückkehren wird? Nichts anderes, als dass er einfach leugnet. Er hat kein Argument. Und das ist das Problem. Wenn der ungläubige Mensch wenigstens ein Argument hätte, auf das er sich stützen könnte, wodurch er sagen könnte, es gibt keinen Tag, aber er hat kein Argument. Alles, was er sieht, spricht gegen ihn. Die tote Erde, Allah sendet über sie, auf sie Wasser hinab, und plötzlich, sogar in der Wüste, die tote Wüste, plötzlich wird grün, wenn es geregnet hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht aus Totem Lebendiges. Du hast ein Samenkorn. Ein Samenkorn ist nichts Lebendiges. Auch bei den Botanikern, ein Samenkorn ist etwas Totes. Weil es lebt nicht. Auch es kann sein, dass es jahrelang getrocknet ist. Du machst es in die Erde, es wird begossen und es kommt eine Pflanze, eine lebendige Pflanze hervor. Ein Lebewesen. Und deswegen, wie kann... Das heißt, alles bezeugt dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus Totem lebendig machen kann. Und der Mensch weiß selbst, dass er vorher tot war. Es hat ihm nicht gegeben. Und dass er jetzt lebendig ist. Und dass er sterben wird. Was spricht dagegen, dass er auch wieder aufersteht? Nichts. Das heißt, er leugnet ohne Basis. Er leugnet ohne Argument. Er leugnet eigentlich deswegen, weil es passt ihm. Denn wenn er glauben würde an den Tag der Auferstehung, er müsste sein Leben ändern. Er hätte Gewissenskonflikte. Er hätte Gewissenskonflikte, weil er kann nicht leben, wenn er weiß, danach wird etwas passieren, was noch schlimmer ist. Er kann nicht leben, wenn er weiß, dass er am Ende zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen sagt er, ich verdränge das Unglaubliche. Und viele Menschen erinnern sich erst daran, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Ja doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. Nicht nur, dass er tatsächlich zurückkehren wird, sondern Allah subhanahu wa ta'ala weiß genauestens Bescheid und beobachtet ihn sogar genauestens, subhanahu wa ta'ala. Nein, ich schwöre beim Abendrot. Auf Arabisch Al-Shafaq, nur Hinweis darauf, die allermeisten Gelehrten sagen, Al-Shafaq ist das Abendrot gemeint und deswegen ist auch hier dementsprechend übersetzt worden. Allah subhanahu wa ta'ala schwört beim Abendrot und jetzt wollen wir wissen, Allah schwört bei bestimmten Dingen, was will er uns sagen, subhanahu wa ta'ala? Ich schwöre beim Abendrot und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt. Das Wort Wasaq, was übersetzt worden mit zusammentreibt, ist eine Art, dieses Wort zu übersetzen. Und es kann auch übersetzt werden mit umfassen und die Nacht und alles, was umfasst. Das heißt, die Nacht, wenn die Nacht ähnlich als Wallayli idha yagsha, und die Nacht, bei der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Das heißt, Allah schwört hier bei der Nacht und allem, was sie umfasst. Und die Nacht umfasst alles. Weil wenn die Nacht kommt, es gibt nichts, was der Nacht sich entziehen kann. Nichts. Weil die Nacht geht über alle Dinge. Kein Mensch kann der Nacht sich entziehen. Niemand. Das heißt, Allah schwört hier bei allen Geschöpfen, subhanahu wa ta'ala, nach dieser Interpretation. Wenn es ums Zusammentreiben geht, sagen manche Gelehrte, sind damit gemeint die Tiere, die man nachts zusammentreibt, wie die Kamele oder die Schafe oder ähnliches. Oder gemeint ist, was die Nacht zusammentreibt an Tieren, das heißt, was die Nacht hervorbringt an Tieren. Denn es gibt Tiere, die nur in der Nacht auftreten, aus ihren Löchern hervorkommen und ein Nachtleben führen sozusagen. Und das ist auch nach einer Ansicht gemeint und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und das sind alles, wie gesagt, verschiedene Ansichten, weil das Wort Wasaq verschiedene Übersetzungen zulässt oder verschiedene Bedeutungen hat und all das ist in diesem Begriff inshallah ta'ala beinhaltet. Und es gibt auch das Wort Wasaq im Sinne von Hamala, das heißt tragen im Sinne von bringen. Das heißt, Allah schwört bei der Nacht und alles, was sie bringt. Das heißt, an Dunkelheit oder an Sternen und an Planeten, die man nämlich nur nachts sehen kann. Oder Wasaq kann auch bedeuten Satara. Das heißt, verdecken. Und bei der Nacht und allem, was sie verdeckt. Subhanahu wa ta'ala. Und das, die wissen, damit sie verstehen, damit nicht jemand auf die Idee kommt und denkt, ja wie, das verschiedene Bedeutungen. Das gehört zur Gewaltigkeit des Koran. Dass ein Wort Allah subhanahu wa ta'ala gewählt hat. Die Geschichte, ein Mensch, wenn er ein Buch schreibt, er sucht ein Wort, das passt im Zusammenhang. Allah azza wa jalla wählt ein Wort, worüber sich die Menschen die Köpfe zerbrechen, was es alles an Bedeutungen beinhaltet. Versteht ihr, was ich sage? Das heißt, dieses gehört zur Gewaltigkeit des Koran al-Karim, dass Allah ein Wort erwähnt, das verschiedene Bedeutungen beinhaltet. Und alle diese Bedeutungen sind enthalten. Und alle diese Bedeutungen sind wahr. Und die schließen sich nicht gegenseitig aus. Denn wenn ich schwöre, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala schwört, bei bestimmten Tieren, die in der Nacht erscheint, so sind sie Teil dessen, was es gibt, oder nicht? Und wenn er jetzt schwört bei der Nacht und alles, was es umhüllt, so ist das noch eine allgemeinere Aussage, umfasst die Tiere, die erwähnt sind, nach der ersten Interpretation. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Allah schwört, und dem Mond, wenn er voll geworden ist, إِذَا اتَّسَقْ إِذَا اكْتَمَلْ. Das heißt also, gemeint ist die Vollmondnacht und wie ich erfahren habe, ist heute auch eine Vollmondnacht, was also passt, Tawfiq inshallah. Das heißt, und dem Mond, wenn er voll geworden ist, eine der Zeichen Allahs, wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte einen Mond gemacht, der immer gleichmäßig aussieht. Und deswegen, dass diese Veränderungen in der Schöpfung Allahs, was die Mondphasen angeht, was die Form des Mondes angeht, was die Sonnenfahrt, all diese Änderungen, sie beweisen die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Sie beweisen den Tawhid. Denn wenn alle Sachen zufällig entstanden wären, sie wären alle nach einer Art entstanden. Sie wären chaotisch entstanden. Sie wären einem Durcheinander entstanden. Und nicht einem System, nach dem man sich orientieren kann. Allah hat den Mond erschaffen, liebe Geschwister. Für was hat er den Mond erschaffen? Den Mond hat Allah erschaffen. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Das heißt, zur Berechnung für die Menschen und für die Hajj. Für die Hajj, damit die Leute wissen, wann Hajj ist. Deswegen ist der Mond da. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte das anders gemacht. Und diese Regelmäßigkeit, diese Genauigkeit in diesen Laufbahnen weist auf die Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hin. Allah beschreibt uns und sagt uns in der 19. Ayah, worauf er geschworen hat, ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Was heißt, ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen? Das Wort Tabak, oder bleiben wir erstmal beim Wort besteigen. Das Wort besteigen, liebe Geschwister, im Arabischen Latarkabunna, wird auch gelesen nach einer Lesart von Ibn Kathir, Hamza, Kisar und Al-Khalaf, Latarkabanna. Wenn ich sage Latarkabanna, dann spreche ich im Arabischen eine einzelne Person an. Und damit ist dann im Tafsir der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint. Das heißt, du wirst eine Schicht nach der anderen besteigen. Und gemeint ist hier mit Schicht Rangstufe. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wird eine Rangstufe nach der anderen besteigen. Weil er wird erhöht bei Allah subhanahu wa ta'ala durch seine guten Taten und durch die guten Taten seiner Ummah. Warum? Weil der Prophet alaihi salatu wasalam, er ist derjenige, der die Menschen alle hingewiesen hat auf die guten Taten. Und deswegen ist es unsinnig, dass ein Mensch sagt, ich mache zum Beispiel die Hajj für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du kannst die Hajj machen für deinen Vater, für deine Mutter. Ja? Aber dass du die Hajj machst für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wofür? Der Prophet alaihi wasallam, er hat dir die Hajj vorgemacht, hat dir beigebracht. Er wird sowieso die gleiche Belohnung bekommen, wie du bekommst. Weil er hat dich darauf hingewiesen. Und genauso, wenn du jemandem etwas Gutes beibringst und er macht es, du bekommst die gleiche Belohnung wie die Person selbst. Keiner bekommt weniger oder so. Und keiner bekommt die Belohnung des anderen. Deswegen, das ist nach der einen Lesart. Nach der anderen Qira'a, bei diesem Mutawatir Taban, heißt es, wie ich vorgelesen habe, Latarkabunna, das heißt, ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Und dann, an dieser Stelle, gibt es verschiedene Aussagen der Gelehrten. Manche sagen, gemeint ist Stufe nach Stufe, aber die richtige Ansicht in dieser Stelle ist zweifellos, dass gemeint ist ein Zustand nach dem anderen. Das heißt, ihr durchläuft oder ihr durchlauft einen Zustand nach dem anderen. Und der Beweis dafür ist ganz einfach, ist, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam selbst das so ausgelegt hat. Und zwar berichtet uns Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala über seinen Sanad bis Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, er sagte, halan ba'da hal qala hadha nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, gemeint ist ein Zustand nach dem anderen, das hat euer Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt. Fertig. Deswegen, wenn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesprochen hat, braucht niemand nach ihm mehr den Koran erläutern. Und die Zustände sind klar. Die Zustände sind viele und die wichtigsten Zustände. Erstmal Zustand, du warst nicht am Leben, du warst tot. Wie Allah sagte, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. Das heißt, ihr wart tot und Allah hat euch dann lebendig gemacht. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. Danach macht er euch wieder tot und danach Allah SWT macht uns wieder lebendig. Und jetzt, liebe Geschwister, das ist, wie gesagt, die Interpretation des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist denn mit ihnen, dass sie nicht glauben? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die keine Antwort bedarf. Denn nachdem man diese ganzen Beweise im Koran gelesen hat und die logischen Beweise, die Textbeweise, die Wunder tatsächlich des Propheten sallallahu alaihi wasallam teilweise selbst gesehen hat und erlebt hat, was ist mit ihnen, dass sie nicht glauben? Was hält sie denn davon ab, einem Propheten zu folgen, der sie aufruft zu La ilaha illallah? Nur weil ihre Vorväter was anderes geglaubt haben, das ist das einzige Argument, das sie haben. Was hält sie davon ab, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, der ihnen 5 Gebete pro Tag und Nacht auferlegt? Was ist das Problem? Nichts. Was hält sie davon ab, dass sie die Verwandtschaftsbande pflegen? Was hält sie davon ab, Almosen zu geben? Was hält sie davon ab, Gutes zu den Menschen zu sagen? Was hält sie davon ab? Alles nur, weil ihre Vorväter haben eine andere Religion gehabt. Deswegen, der Koran ist sehr logisch. Und sie haben überhaupt kein logisches Argument. Was ist mit ihnen, dass sie nicht glauben und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen? Niederwerfen hier im Sinne von ergeben und glauben an den Islam und glauben an den Propheten, glauben. Aber auch die Niederwerfung an sich ist gemeint, denn Abu Salama radiallahu ta'ala anhu berichtet, er sagt, Ra'aytu Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, ich habe gesehen, wie Abu Hurairah die folgende Sura gelesen hat, إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ, da hat diese Sura, wenn der Himmel sich spaltet, فَسَجَدَ بِهَا, das heißt, dann hat er sich niedergeworfen. فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, ich sagte, O Abu Huraira, أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدْ, habe ich nicht gerade gesehen, dass du Sujud machst? Also verwunderlich, wieso hast du Sujud gemacht gerade eben? Daraufhin sagte er, radiallahu ta'ala anhu, لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. Hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sich niedergeworfen hat, hätte ich mich auch nicht niedergeworfen. Und deswegen, liebe Geschwister, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, sie haben sich am stärksten, am besten gehalten an die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم. Deswegen ist das Gleiche mit Anas ibn Malik als Anas ibn Sirin, rahimahullah, einer der Tabi'in, einmal gesehen hat, wie Anas ibn Malik radiallahu anhu reitend kam, nach Medina kam, und er hatte gebetet auf seinem Esel und sein Gesicht war nicht in Richtung Qibla. War nicht in Richtung. Dann hat man zu ihm gesagt, du hast Ra'aytuka tusalli li ghayri al-Qibla. Wir haben gesehen, dass du nicht in Richtung Qibla gebetet hast. Während dem Salah. Dann sagte er, laula anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu ma fa'altu. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn ich nicht gesehen hätte, dass der Prophet das gemacht hat, sallallahu alayhi wa sallam, hätte ich es auch nicht gemacht. Deswegen, wenn die Sahaba radiallahu anhu etwas machen, gerade wenn es um Ibadah geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr groß, dass sie es vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam gesehen haben und deswegen nachgemacht haben. Was ist mit ihnen, dass sie nicht glauben und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen? Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihn für Lüge. Das heißt, aber nein heißt hier, es ist nicht so, wie sie glauben, es ist nicht so, wie sie behaupten, dass sie nicht auferweckt werden, dass es keine Auferstehung gibt. Diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihnen den Koran für Lüge. Immer wieder. Yukadzibun im Arabischen ist ein Präsens und der weist darauf hin, dass sie immer wieder leugnen. Das heißt, sie haben kein anderes Argument, als zu sagen, wir bezichtigen der Lüge, glauben nicht. Warum habt ihr keinen Beweis? Habt ihr kein Buch zum Beispiel von euren Vorvätern, das sie überliefern über einen anderen Propheten, über eure Götter, dass sie was anderes gesagt haben? Irgendwas? Habt ihr irgendwas? Nix. Was ist euer Argument? Wir glauben einfach nicht. Ja, warum nicht? Vorher war er der Vertrauenswürdige, jetzt kommt er mit der Botschaft, ist er plötzlich ein Lüger geworden. Warum? Egal, wir glauben nicht. Warum? Weil unser Vorväter hat andere Religion gehabt. Das ist das einzige Argument, was sie haben. Deswegen sehen wir, wie schwach das Argument ist und wie geduldig Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen ist. Doch Allah weiß sehr wohl, was in ihren Herzen, für sich behalten. Das heißt, ihr Kufr, ihr Leugnen, ihren Hass, ihren Groll gegenüber dem Islam und den gläubigen Menschen. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Das heißt sinngemäß, was diejenigen angeht, aber die glauben und rechtschaffene Werke tun, mit ihnen verhält es sich nicht so. Ihnen solltest du eine Frohbotschaft verkünden und diejenigen, die glauben, das heißt an das, was sie zu glauben haben, Allah, den jüngsten Tag und die anderen Säulen des Iman und alles, was Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen berichtet haben und rechtschaffene Werke tun, das heißt, sie haben es sich zur Eigenschaft gemacht, immer wieder rechtschaffene Werke zu tun und zu den besten Taten des gläubigen Menschen, besser gesagt, die beste Tat des gläubigen Menschen überhaupt, ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sagte, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Und wisset, dass die besten eurer Taten das Salah ist. Besser als alles andere kannst du dich auf den Kopf stellen. Das Beste, was du machst, sind dein Salah auf die richtige und vorgeschriebene Art und Weise. Warum? Weil das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir zur Pflicht gemacht hat, mag Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten. Deswegen achte, lieber Bruder, liebe Schwester, als erstes auf deine Gebete und denke nicht, dass deine Religion in erster Linie aus etwas anderem besteht, außer aus dem Iman und den rechtschaffenen Taten. Und dass die Rechtschaffenen sind in erster Linie dein Salah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch segnen, euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.